Ich fange jetzt mit E-Mail-Marketing an, beziehungsweise bin schon dabei, in welcher Reihenfolge gehe ich das ganze Thema an.
Dort hast du super viel Potenzial zu testen. Wir hatten einen Test, also aufs Jahr gerechnet, hast du eine Viertel-Mio, die du mehr Profit machst. Also wenn die nicht innerhalb von 24 Stunden kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur noch 50% und am Tag 3 nur noch 25%.
Wenn ich schon Online-Shops analysiere, ist der größte Fehler, der Cookie-Banner ist da.
90% davon verdienen kein Geld. Aber im Endeffekt kannst du bis zu 20% Warenkörbe zurückholen. Booking.com, daher kennt man den, glaube ich, am meisten. Oder von Airbnb. Du guckst Airbnb in Kapstadt an so und dann wirst du 4 Tage lang penetriert mit Airbnbs in Kapstadt.
Wir hatten den absoluten E-Mail-Marketing-Experten Jakob Gerzen im Podcast zu Gast, der die Agentur More Conversions gegründet hat und damit Kunden wie Livefresh, Paul Valentine oder Rosenthal betreut. Und er hat uns gezeigt, welche E-Mail-Marketing-Kampagnen zu More Conversions führen, so wie auch seine Agentur heißt. Vor allem hat er uns gesagt, welche sehr schnell und einfach umsetzbar sind und welche Flows jedes Unternehmen wirklich haben sollte. Deswegen, wenn ihr euer E-Mail-Marketing aufs nächste Level heben wollt, dann hört jetzt genau zu.
Jakob, 3 Jahre später bist du wieder hier. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wie viele Leute ihr mittlerweile auch seid, was ihr macht. Ich glaube, jeder kennt dich vor allem von LinkedIn auch, wenn es ums Thema E-Mail geht. Um direkt mal reinzustarten. Jeder, der hier zuhört und sagt, ich mache gar nicht so viel E-Mail-Marketing, überleg's mir immer ein Thema, was hinten überfällt. Mit welchem E-Mail-Flow sollte jeder anfangen?
Ja, vielleicht mal eine ungewöhnliche Antwort. Der Post-Purchase-Flow, würde ich sagen. Weil im Endeffekt geht es darum, die Kunden an deine Produkte zu binden. Und nach Kauf hast du die besten Möglichkeiten. Vom Timing her, du hast die höchsten Öffnungsraten. Du kannst Gewohnheiten etablieren beim Kunden. Du kannst über deinen Service informieren, cross-sellen, upsellen. Ich glaube, im Post-Purchase-Flow liegt vielleicht nicht unbedingt super messbar, aber allgemein das größte Potenzial bei den meisten Brands, mit denen wir arbeiten, ja.
Wie viele E-Mails sind für dich in so einem Post-Purchase-Flow, gerade für Leute, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben, jetzt enthalten? Du hast gerade super viele unterschiedliche Themen angesprochen. Ja. Mit was fange ich an? Was ist meine erste E-Mail im besten Fall? Über was informiere ich?
Ja. Das ist die allererste, ist immer die Bestellbestätigung. Die kommt aber automatisiert aus dem Shop-System meistens. Und aus dem E-Mail-System geht es dann eher so in die Richtung, okay, wir stellen uns vor, wer sind wir?
Ist das die erste Mail?
Welche?
Die wir stellen uns vor?
Ja, also wir machen meist nach 20 Minuten direkt, verschicken wir nach einer Bestellung so eine Welcome-E-Mail, wo wir erklären, wer wir sind, je nachdem, was die Brand natürlich macht, ne, unser Motto.
Lass uns am Beispiel von einer Smiller-Boutique machen. Von Belinda, kennst du ja auch. Also die erste Mail wäre dann, Belinda stellt sich vor, hey, ich habe eine Boutique hier in Mannheim.
Ja. Dann also erstmal überlegst du dir, okay, woher kommen denn die Kunden? Ne? Sagen wir, die kommen von Google. Die haben nach einer bestimmten Kerze gesucht, haben die dort gefunden, haben gekauft, kennen euch aber noch gar nicht. Eigentlich, ne? Jetzt geht es aber darum, okay, jetzt will ich aber eine Kundenbeziehung aufbauen, dass der Kunde immer wieder bei mir kauft. Das ist ja im Endeffekt die Königsdisziplin des ganzen Retention-Marketings. Das heißt, Belinda stellt sich vor, sagt, hey, ich bin Belinda, ich mache hier eine kleine Boutique. Wir haben eine Vor-Ort-Boutique, du kannst bei uns vorbeikommen, selbst wenn mit deinem Produkt irgendwie was sein sollte, komm vorbei, kein Problem. In den nächsten paar Wochen werde ich dir 3, 4, 5 E-Mails schreiben, Expectancy setzen. Das wird passieren. Dein Paket geht heute noch aus unserem Lager raus. Du musst dir keine Sorgen machen. Paket kommt in den nächsten 2 bis 3 Tagen an. So, erste E-Mail. Pi mal Daumen, ein paar Bilder, ein bisschen Storytelling. Ne? Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, was du verkaufst. Wenn du so Supplements verkaufst oder so, dann sollst du so Einnahmeempfehlungen und sowas vielleicht übernehmen oder wie du es in deinen Alltag integrieren kannst, Routinen aufbauen und so weiter. Das ist dann so das wichtigste Thema.
Ist es dann schon die zweite Mail?
Das wäre dann die zweite, genau. Meistens versuchen wir die so zu timen, dass wir die auf einen Fulfilled Order, also dass das Paket schon da ist. Ne? Je nachdem gibt es wieder Dienstleister, die dir diese Events in dein E-Mail-Tool einspielen können, dann bist du mehr on point. Aber ansonsten 2, 3 Tage nach Fulfilled Order Event zum Beispiel kannst du die auch machen. Ne? Die zweite dann.
Warum mache ich das nach Fulfilled Order?
Du willst, dass das Paket schon da ist. Also,
damit ich nicht die Kundenbeschwerden bekomme.
Ja, du willst erstens nicht davor zu viel kommunizieren, sondern eher on point sein mit dem Timing. Ja? Weil wenn du davor, wenn das Paket länger braucht, 7 Tage zum Beispiel, wir kennen es mit Snox, ne? Wir schicken denen dann irgendwie ein paar E-Mails, dann kommt, keine Ahnung, in 20% der Fälle, mein Paket ist noch gar nicht da, ihr Spam
nicht
hier.
E-Mail schafft ihr,
genau. Deswegen haben wir dann sowas wie, dass wir ein Parcel Delivered Event reinbekommen, dann bist du näher dran und weißt ganz genau, Paket ist jetzt angekommen, Stunde später, Verbindung.
Dazu haben wir auch mal eine separate Podcast-Folge. Wir machen das Ganze mit Parcel Perform, können wir gerne verlinken, müssen wir jetzt gar nicht mehr näher drauf eingehen, aber dass man es auch versteht, wenn man dieses Event dann in seinem E-Mail-Tool, und heute machen wir alles anhand von Klaviyo, weil wir alle drei der Meinung sind, das ist das beste E-Mail-Marketing-Tool, was es so gibt, dann habt ihr das Event in Klaviyo und dann könnt ihr wirklich 10, 20 Minuten, nachdem das Paket wirklich zugestellt wurde, kann man Sachen machen. Man kann sogar dann Sachen machen, wenn es an den Nachbarn gegeben wurde, hat man auch das im E-Mail-Tool drin und kann eine personalisierte Mail versenden, hey, hol das Paket beim Nachbarn und so weiter.
Oder auch Packstation.
Packstation und so weiter. Darauf werden wir jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen, aber einfach nur, dass man so ein bisschen versteht. Ja. Jetzt haben wir zwei Mails oder beziehungsweise drei Mails. Bestellbestätigung, dann wir stellen uns vor. Dann Produkteinnahme, Empfehlung. Was ist die vierte Mail?
Bei Smiller wäre es inspirieren und informieren. Also wie kann ich verschiedene Sachen kombinieren? Wie kann ich die anderen Produkte, die ich im Shop habe? Ich würde jetzt schon ins Upselling, Cross-Selling gehen, weil du weißt das selber, wir haben die Datenanalysen uns bei vielen Shops angeschaut. Immer innerhalb der ersten 14 Tage spielt eigentlich die Musik. Also die meisten Repurchases finden innerhalb der ersten 14 Tage statt. Klar gibt es dann noch weitere Bubbles, so irgendwie nach 30, 60, wenn Produkte alle werden oder Consumables sind oder so. Aber bei den meisten Brands kaufen Leute, wenn sie wieder kaufen, innerhalb der ersten 14 Tage so. Bei 80% der Brands so. Das heißt, ich muss da schon inspirieren und dem User zeigen, wie er weitere Produkte bei mir einkaufen kann, mit Deko, Version und so weiter. Also da muss man stark in den Content gehen. Ne? Du hast ja die Möglichkeit, den Kunden zu erreichen. Eröffnungsrate von 50-60% auf so eine E-Mail, die der Kunde auch anguckt. Wenn du das Timing gut machst, wo der Kunde in der Mut ist, irgendwie zu shoppen, dann kann die schon sehr, sehr gut funktionieren. Das heißt, da würde ich so in diese Richtung gehen. Vielleicht auch verschiedene Produktkategorien vorstellen, die wir haben. Wie gesagt, wenn der Kunde über Google Ads auf eine Produktpage kam, direkt gekauft hat, weiß er ja noch gar nicht, was wir alles im Shop haben. Das heißt, da würde ich dann darauf eingehen, okay, wir haben hier Kerzen, wo kommen die her und so weiter. Ne? USPs, Bewertung, so ein Ding alles. Dann, wenn du inspiriert hast, jetzt kommst du natürlich so ein bisschen drauf an, was so deine Priority. Ne? Wenn du Reviews sammeln willst, dann kannst du natürlich Review zum Beispiel vorziehen. Das sind so Themen, UGC sammeln, Reviews sammeln in einem Post-Purchase-Flow, User dafür belohnen, Reviews zu sammeln zum Beispiel, werden dann auch noch so weit, so Stränge des Flows. Wenn du verschiedene Produktkategorien hast, kannst du das dann wieder, je nachdem wie groß du bist, dass es sich lohnt, nach verschiedenen Produktkategorien eigene Flows aufbauen. Ne? Wenn du jetzt Kerzen, kannst du super kombinieren mit XY. Was habt ihr noch, so Armbänder und sowas, kannst du mit Schmuck kombinieren. So, ne? Das sind dann so die Thematiken, wo du halt immer weiter aufbrechen kannst, je nach Brand Size ergibt das dann Sinn.
Ja. Wann würdest du denn sagen, dass es sich lohnt? Also jetzt zum Beispiel gerade in Belindas Fall schon sehr unterschiedliche Produktgruppen, alles irgendwie, aber schon auch viel unter dem Thema auch Geschenk, würde ich mal sagen, und viel irgendwie für daheim. Wann lohnt es sich, in wie viel unterschiedliche Flows das runterzubrechen? Und mache ich dann drei Kategorien? Mache ich eine Geschenkkategorie, eine Home-Kategorie und eine Schmuckkategorie? Oder würdest du erstmal sagen, nee, man fängt erstmal mit einer?
Ja, na, lohnt tut es sich meistens. Die Frage ist immer, habe ich das Geld, den Aufwand und den Grenznutzen davon, diesen Kram zu machen? So, ne? Weil wenn das irgendwie, keine Ahnung, 5% Uplift bringt auf mein E-Mail-Marketing macht irgendwie 50.000 Euro im Jahr, dann sind diese 5% halt nicht das wert, was ich an Aufwand dort reinstecken muss, das so aufzubauen. Deswegen würde ich immer differenzieren, wie allgemein kann ich es halten und noch nicht so granular reingehen. Weil das Ding ist auch, so A-B-Testing zum Beispiel, wo du sagst, funktioniert das jetzt besser als was anderes? Wenn du irgendwie 1.000 Bestellungen im Monat hast, wird das jetzt noch nicht so die Signifikanz hergeben, dass du das nach einem Monat weißt, ne? Dann lässt du es irgendwie ein Jahr laufen und das sind dann die Accounts, wo ich, keine Ahnung, weekly immer bei den Analysen sehe. Tausende AB-Tests, ganz wirr alles, keiner kann es mehr verwalten. So. Das ist halt, wenn du alleine bist oder ein kleines Team hast und noch keine dedicated CRM-Person, dann würde ich es eher allgemeiner halten. So. Wobei ich bei dem ganzen, also ich kenne es ja von meiner Freundin so, was Deko-Shoppen und sowas angeht, ne, da glaube ich, ist sehr viel Potenzial auf Repurchase, auch 3-4-fach Repurchases. Deswegen kann man da schon die Frequenz, glaube ich, hochhalten, aber ich würde es versuchen, erstmal klein und slim zu halten. So.
Wie viele Mails hat dann für dich, sage ich mal, wir gehen jetzt von einem 1-Million-Euro Umsatz im Jahr Shopify-Store aus, das glaube ich, ist so der Durchschnitt unserer ZuhörerInnen, Post-Purchase-Flow, wie viele Mails sollte er realistisch umfassen, was man auch, sage ich mal, selber oder mit einer kleinen Agentur, whatever, auch realistisch in, sind es dann 4-5 Mails, die wir jetzt aufgezählt haben, ich fasse nochmal zusammen, vorstellen, welcome haben wir gesagt, dann Produkt, wie verwende ich das Produkt, irgendwie dann noch Inspiration und das Thema Reviews, wo du gesagt hast, okay, wenn man, das würde ich jetzt mal in den Raum werfen, wenn man noch keine Reviews auf den Produkten hat, würde ich mal 3, 4, 5 Wochen das als dritte Main machen, dass ich mal 10, 20 Bewertungen auf jedem, vor allem die Bestseller, drauf habe. Ob ich dann 20 oder 25 oder 40 Reviews, das sei dahingestellt, dann kann man sie lieber wieder an vierte Position machen. Aber wenn ich neu starte, keine Reviews habe, würde ich es weiter nach vorne ziehen. Safe. 4 Mails, sollte man da noch mehr machen? Oder sagt man eher, diesen Flow mal abgehakt und dann konzentriert man sich auf weitere Flows?
Das Ding ist, dass das immer dieses weitere Flows, ne? Ich kann ja im Post-Purchase-Flow einfach die ersten 150 Tage Customer Journey abbilden. Deswegen ist immer so ein, wenn Brands sagen, ich will weitere Flows unbedingt machen, so, ja, wir können doch einfach den Post-Purchase erweitern, so, ne? Das kommt dann immer drauf an, wenn du, keine Ahnung, so Probesets hast oder so, ne? Stoffmuster oder irgendwie sowas, wenn du Möbel verkaufst. Da ist super viel Potenzial, separate Flows aufzuziehen und die gesamte Kommunikation zu ownen und an jeder Stelle zu gucken. Umfragen. Das weißt du selber, haben wir zu Tausenden bei Snox verschickt. Umfragen an jeder Stelle der Customer Journey ist das, was wir machen. Im Post-Purchase zum Beispiel, ne? Wenn jemand nicht wieder kauft, nimmst einfach die Kunden, die einmal gekauft haben, die haben E-Mails gelesen, sind eigentlich High Engager sozusagen, haben aber nicht gekauft. Umfrage, hey, was können wir dafür tun, dass du wieder bei uns kaufst? Oder wieso hast du noch nicht wieder gekauft? Ne? Je nachdem natürlich, was du verkaufst, wenn du ein Sofa verkauft hast. Schwierig so, aber bei Supplements zum Beispiel, ne, super wichtig, so überall Umfragen einzubauen und einfach versuchen, zu den Kunden zu verstehen, vor allem wenn du eine 7-stellige Brand bist, kannst du nicht viel AB testen. Also du solltest erstmal alle Standardflows haben, ne, irgendwie ein Welcome-Flow, Abandon-Card, Customer-Winback, wobei Customer-Winback auch immer so ein Wackelkandidat ist, weil wenn du den mal ganz ehrlich bei 90% der Brands mit einer Kampagne vergleichst, als Benchmark sozusagen, performt Kampagne meist genauso gut wie der Customer Winback, dann hättest du den auch weglassen können. So, ne?
Okay, lass uns gleich nochmal reingehen, was die verschiedenen Flows sind. Ja. Aber ich verstehe das, man könnte auch alles in dem Post-Purchase-Flow machen, aber ich glaube auch, um thematisch hier gut folgen zu können, ist es leichter, wenn wir die verschiedenen Thematiken nochmal durchgehen. Post-Purchase, würdest du dann nach der Produkt-Review als 5. noch, sage ich mal, eine Umfrage machen? Hey, wie findest du unsere Brand allgemein? So eine NPS, irgendwas in die Richtung?
Ja, wir starten meist mit NPS, aber versuchen auch sehr viel rauszufinden. Wer sind die Kunden? Warum haben die bei uns gekauft? Ne? Was war der initiale Gedanke? Welches Problem lösen wir für die?
Aber wann schickt ihr den NPS dann raus? Als erstes noch vor dem Welcome-Thema?
Nee. NPS verschicken wir meist als Teil der Umfrage einfach, damit wir nicht zu viele Mails haben.
Weißt du? Okay, also und wann mache ich die Umfrage? Also stelle ich
15 bis 30 Tage. Du musst ja auch sehen, was das für ein Produkt ist. Wenn du irgendwie eine Creme verkaufst, die einen Effekt von nach 30 Tagen hast, dann brauchst du halt nicht nach 12 Tagen zu fragen, und wie ist die Creme? So, ne? Das sind halt auch so Thematiken. Product Lifetime und Product Lifecycle musst du auch so ein bisschen bedenken.
Nehmen wir mal standardmäßig jetzt nach wie vor, Belinda ihre Kerze verkauft, sie so Schmuck etc.
Ja, da würde ich nach 7 Tagen versuchen, vor allem nach wenn Delivery. Feedback meine Prio ist jetzt, ne? Ja. Weil sagen wir mal, ich habe noch keine Umfragen gemacht, ich will wissen, wieso Kunden bei mir kaufen, weil das mir wiederum dieser Lifecycle, den ich mit meinem CRM bilde, macht der dann die Ad-Kommunikation besser, macht die Shop-Kommunikation besser. Vielleicht schreibt jemand, Amy hat einfach, keine Ahnung, Klarna als Zahlungsmittel gefehlt, dann weißt du, okay, da habe ich ein Gap so. Ja. Deswegen würde ich dann bei kleineren Shops immer das Thema Umfragen, Feedback sammeln, immer priorisieren vor allem. Also Reviews und Umfragen so. Auch vor dem Repurchase.
Okay, also ist es eines der ersten Mails sogar im Post-Purchase-Flow, dann...
Wenn du von 7-stelligen Shops sprichst, dann wahrscheinlich, ja.
Okay, verstehe. Dann somit mal einen kleinen Haken an das ganze Thema Post-Purchase-Flow. Du hast eben ja noch weitere Flows angesprochen. Kannst du vielleicht einfach, dass wir da alle auf der gleichen Page sind, das Thema, vielleicht fangen wir mit Bonding Card an. Ja. Was ist es? Wie wichtig ist es, wenn wir sagen, wir haben ja mit Post-Purchase angefangen, das ist eine 10 von 10 wichtig, sollte jeder haben. Wie ist es, steht es um das Thema Abandoned Card, was ist es und wie würdest du das auch in der Priorisierung einordnen?
Also Abandoned Card geht raus an Warenkorbabbrecher. Du musst natürlich irgendeine Art Opt-in haben, damit du die kontaktieren kannst. Ne? Vielleicht haben die schon mal gekauft, vielleicht waren die subscribed für Newsletter. Deswegen kommt es so ein bisschen drauf an, wie viel du wirklich an Leads sammelst, wie gut der performt. Ne? Aber im Endeffekt kannst du mit dem Flow bis zu 20% Warenkörbe zurückholen. Und wenn man in Shopify reinguckt und sieht, die Checkout erreicht zu konvertiert Ratio, die meist bei 50% bei den Brands liegt, dann ist da schon super viel Potenzial drin. Also der meist dreistufig, nach 20 Minuten oder nach einer Stunde, nach vier Stunden die erste, kommt so ein bisschen drauf an, muss man AB testen, ist produktabhängig. Bei Luxury eher ein bisschen länger, vor allem bei größeren Investitionen. Dort geht es ganz viel darum, USPs deiner Produkte, Bewertungen vielleicht zu genau den Produkten, die im Warenkorb liegen, Objection Handling, welche Einwände könnte der Kunde an der Stelle haben? Wenn er ein Sofa bestellt, hat er vielleicht die Frage, shit, wann wird denn das geliefert? So, das sind so Themen, die man dort handeln kann. Sagen, ey, du kannst Wunschlieferdatum auswählen bei uns. Ne? Dann kommt es nicht vor deinem Umzug oder nachdem du schon zwei Wochen in der Wohnung wohnst. Ne? Solche Themen, das ist alles so, alles für die erste Mail. Zweite Mail, jetzt so in general gesprochen, ist meistens ein Preisthema. Ne? Preissensibilität ist dann immer so die Problematik. Da kann man super viel testen. Mit Euro-Discounts, mit Free-Shipping, mit Free-Products, mit Bundles, die discounted sind, mit Prozent-Discount, kann man auch nach Warenkorbgröße dann wieder aufdröseln und testen.
Ich glaube, wir haben da 10%, wenn mich nicht alles...
Bei der zweiten E-Mail haben wir 10%, bei der ersten gar keine. Kann sein, dass die zweite aber auch mittlerweile splittet ist, je nach Warenkorb-Size, so wie im Welcome-Flow bei euch. Ja.
Dritte Mail?
Dritte Mail, meistens Umfrage bei uns. Also nochmal Warenkorb, aber Fokus-Umfrage. Hey, was hindert dich, genau heute unser Kunde zu werden? So, einfache Frage, da kriegen wir sehr viel Freitext, den lesen und optimieren, iterieren und dann, ja.
Aber jetzt auch da nochmal das Beispiel. Du hast gerade gesagt, es geht gerade um die Couch. Das ist natürlich irgendwie ein großes Möbelstück. Mhm. Wie wichtig ist es auch da, auf die Produkte einzugehen, die ich eigentlich bestelle? Wenn ich jetzt wieder einen Shop habe, wie irgendwie Smiller Boutique, super unterschiedliche Produkte, da habe ich ja komplett unterschiedliche Einwände. Also ja. Je nachdem, also... Beim Schmuck bin ich mir vielleicht irgendwie nicht sicher, ob er zu meiner Kleidung passt oder ob ich die Materialien vertrage, weil ich vielleicht irgendwelche Allergien habe. Bei einer Kerze geht es mir viel mehr um den
Geruch. Macht keine Kopfschmerzen.
Macht der Kopfschmerzen. Ja. So. Ja. Wie wichtig ist es da? Weil du sagst ja gerade, die Chance ist da richtig hoch, viele Kunden doch noch zu gewinnen. Mhm. Wenn wir sagen, 50% brechen ab und davon kann ich bis zu 20% wieder gewinnen, dann sprechen wir über eine richtig große Anzahl an Kunden. Wie wichtig ist es da, direkt das auf die Produkte runterzubrechen, die ich eigentlich verkaufe und nicht nur auf allgemeine USPs? Ja. Wusstest du, wir sind eine kleine Boutique aus Mannheim mit einem großen Traum und wir machen hier alles in unserem Laden, wir verpacken das mit viel Liebe und die allgemeinen USPs versus ich gehe jetzt wirklich drauf ein, wir reden hier über eine Kerze.
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, was du wieder handeln kannst, ne? Wie viel Aufwand willst du reinstecken? Also man kann über Spreadsheet, also mit ein bisschen Technik und so, kann man Sachen so gestalten, dass zu jedem Produkt die genauen USPs angezeigt werden. Das heißt, du hättest dann wirklich genau die Einwände gehandelt, die zu jedem Produkt passen. Wenn man den Aufwand hinbekommt und man ein breites Produktportfolio hat, was irgendwie sehr inhomogen ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil du versuchst ja die Fragen zu beantworten, die der User zu 90% haben wird, so wieso er abgebrochen hat. Ne? Ich meine, der number one reason für Abbrüche ist immer noch, ich habe es vergessen. So, egal bei wem wir Umfragen machen, so vergessen abzuschließen. Ne? Deswegen Reminder nach 20 Minuten, top of mind sein, User kauft zu Ende, ohne Discount, kein Problem. Und dann so die Einwände und Objections handeln, ist dann so das zweite Thema. Dafür einfach Reviews von sich selber mal lesen, ne? Welche Fragen haben die Leute? Was kritisieren die zum Beispiel bei mir? Und wie kann ich das wieder aufgreifen in den Hinweis?
Wenn ich jetzt weiter in die Produkte reingehe, mein erster Schritt wäre jetzt, dass ich mir meine Top 5 Produkte anschaue und dass ich das mal für meine Top 5 Produkte aufsetze oder für die teuersten. Mhm. Hast du noch eine Herangehensweise? Also du sagst gerade Reviews lesen. Oder ist irgendwie Top-Produkte und teuerste Produkte schon mal irgendwie eine gute Annäherung, dass ich mit denen anfange? Ja. Da ein bisschen genauer den Flow
aufbauen. Du kannst bei den meisten Shops, die ein großes Produktportfolio haben, nach Pareto-Prinzip wirklich das aufdröseln. Ne? Da machen 20 Produkte irgendwie 50% des Umsatzes, so Pi mal Daumen. Und deswegen, für die kannst du es natürlich machen. Dann vor allem, wenn du hochpreisige Produkte hast, da kannst du auch sowas wie Rückrufservice einbauen. Ne? Oder bei Sofas jetzt, du bist dir nicht sicher, bestell doch unsere Stoffmuster, die kriegst du kostenlos per Expressversand nach Hause, dann hast du die morgen auf dem Tisch und dann kannst du dich auswählen. Hier ist dein persönlicher Ansprechpartner, mit dem kannst du dann drüber reden und wir klären die Lieferung und den Aufbau für dich. Ne? Lieferung und Aufbau for free ist auch immer so ein geiles Ding, das gut funktioniert. Deswegen gucken, vielleicht nach Produktkategorie sogar, ne, könnte ich es machen. Aber ansonsten Topseller, wo ich weiß, oder die mit den höchsten Absprungraten von den Produkten, ne, die irgendwie im Warenkorb landen, aber nicht gekauft werden. Das wären dann auch noch so Thematiken, die man dort aufgreifen könnte.
Dann haben wir den dreischufigen Abandoned Cart. Mhm. Wir hatten nach 20 Minuten kommt die erste Mail und die zweite kommt dann nach einem Tag, nach zwei Tagen. Ja. Ein Tag?
Ein Tag meistens.
Ein Tag und die dritte Mail, dann die Umfrage-Mail.
Auch nochmal einen Tag später. Also das ist so
grob, ja. Grob. Wir versuchen das ja alles zu generalisieren, dass die
das
Leute...
Das Ding ist, wir haben halt super mit euch, hatten wir das angefangen, wir hatten mal geguckt, wann kaufen Kunden, nachdem die irgendwie ins System landen. Und die Kurve ist halt exponentiell fallend. Also wenn die nicht innerhalb von 24 Stunden kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur noch 50% und am Tag 3 nur noch 25. So, deswegen auch so ein Welcome-Flows, vielleicht als Übergang jetzt, lieber schnell hohe Frequenz an E-Mails, weil die Leute vergessen, wer du überhaupt bist, wenn du denen 7 Tage später eine E-Mail schreibst, hey, du hast deinen Gutschein noch nicht eingelöst, so, weiß keiner mehr, dass er sich da irgendwo angemeldet hat.
Aber ist das nicht extrem warenkorbabhängig? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, Socken, Boxershorts ist eher ein Basic-Produkt, da habe ich den Need jetzt und kaufe das jetzt. Wenn ich jetzt über eine 3.000 Euro Handtasche nachdenke, da ist dann eh die Frage, ob... einfach ans andere Ende gegangen. Da ist eh fragen, wie ob ich einen 10% Gutschein bekomme. Aber über die denke zumindest ich in der Regel mal ein paar Monate, Wochen nach.
Je luxuriöser es wird, desto anders musst du eh an die Sache rangehen. Wenn du hast gar keine, also ich sage immer so, die beste Kombination ist Urgency plus Incentive für Purchases. Dort hast du weder Urgency, weil du brauchst die nicht so dringend, noch hast du irgendein Incentive, was die dir geben. Ne? Und ich glaube, das sieht man auch ganz gut an den Balenciaga oder YSL-Mails. So, da wird nicht viel Zeit reingesteckt und Kraft irgendwie in das ganze System. Da würde ich viel mehr auf Branding gehen und viel gelassener das Ganze angehen. Ne? Wir haben so eine Luxusgläser, Weingläser-Brand, so. Da ist es auch so, relativ ruhige Kadenz, mehr Zeit zwischen den einzelnen Steps, alles ein bisschen gediegener so. Bei Snox, innerhalb der ersten paar Tage muss da der Purchase kommen, sonst passiert da nicht mehr.
Aber man muss, glaube ich, auch realistisch sein. Deswegen ist es ja auch, glaube ich, mit der ich bin absolut der Meinung, das Schwerste aufzubauen im E-Commerce ist eine Luxusmarke.
Ja.
Weil Luxusmarke kommt so viel über Brand. Brand ist ein bisschen wie Gambling. Bist du eine geile Brand, gehst du mal viral. Das ist so unfassbar schwer planbar. Also 99,9% der Leute, die hier zuhören, haben ja einen AOV zwischen, ich würde mal sagen, unteres Ende 30 Euro bis maximal, also die krassesten Marken wahrscheinlich noch 200 Euro. Es gibt auch Ausnahmen mit Sofa und so. Klar, Möbel normal, das ist aber trotzdem kein Luxus. Deswegen lasst uns, glaube ich, irgendwie sehr stark darauf konzentrieren. Und da, wie du gesagt hast, geht es darum, wenn jemand dir seine E-Mail gibt, also Kaufinteresse ja so mit gesagt hat, dann muss es in den ersten, sage ich mal, 24, 48 Stunden, muss der Kunde dran erinnert werden, kauf jetzt, mit welchen Angles auch immer. Du hast es nämlich gerade angesprochen, Welcome Flow. Was ist ein Welcome Flow?
Werbung.
Ganz ehrlich, wir machen es genauso wie Schema M, wie der liebe Marc hier im Podcast. Wenn wir einen absoluten Kracher suchen, wie zum Beispiel unseren Marketingchef, den lieben Arne, dann schreiben wir dem lieben Jan Lütje auf WhatsApp, ganz einfache Kommunikation, denn er hat mit seiner Headhunting-Agentur Start to Finish uns wirklich schon viele Kracher gebracht bei Snox, aber auch Snox-Halting, muss man ehrlich sagen. Und nicht nur wir vertrauen Jan Lütje und seinem ganzen Team, sondern Schema M hier aus dem Podcast, aber auch Steffen Hensler oder auch Paul Valentine nach ihrem Restart jetzt. Also viele geile E-Commerce-Kunden und das finde ich auch das Geile bei Start to Finish. Die haben richtig Ahnung, was sie da machen. Muss man gar nicht erklären, was ein Amazon Key Account Manager macht oder wie auch immer, sondern nach 7 Tagen kriegt man da schon echt geile Bewerbungen, unkompliziert, über WhatsApp. Ja, einfach schnell und geiler Service.
Ja, und im Endeffekt, wir hatten so viele Stellen früher immer, bevor wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, vor allem dann noch mit dem Painpunkt, manchmal so Standort Mannheim, Hamburg. Ne? Wie lange haben wir gesucht, bis wir manche Stellen besetzt haben? Und vor allem zum Schluss bleibt es eigentlich meistens bei den Gründern hängen, bei den Leads, die eh zu viel auf dem Tisch haben. Und schlägt sich einfach immer so aufs Team nieder. Man merkt das immer, wenn das Team irgendwie überlastet ist. Das geht irgendwie 3, 4, 5, 6 Wochen. Und da hilft einfach Jan Lütje mit Start to Finish und ja, bringt Abhilfe.
Und das Geile ist auch, muss man dazu sagen, man zahlt nicht irgendwie prozentual vom Jahresgehalt, whatever, sondern einen Fixbetrag. Und wenn es klappt, dann zahlt man und es ist geil und nicht irgendwelche astronomischen Summen.
Also wenn ihr jetzt offene Stellen habt, wovon ich mal ausgehe, die schwer zu besetzen sind, weil die haben wir alle, dann bucht euch doch mal einen Call mit Jan Lütje. Schreibt ihm direkt auf LinkedIn Jan Lütje Toden oder geht auf starttofinish.de und tauscht euch einfach mal aus. Ich bin mir sicher, dass ihr euch auch weiterhelfen könnt. Werbung Ende.
Ja, meistens eine Kombination aus Exit Intent, also ein Pop-up, was irgendwie kommt, nachdem der User bestimmte Regeln auf der Seite erfüllt hat. So, keine Ahnung, Scrolltiefe, mit der Maus nach oben geht, mindestens 15 Sekunden auf der Seite war, kann man testen, kann man viel rumprobieren. So. Ich sag mal, ein guter Klassiker für ein Exit Intent ist irgendwie 15 Sekunden warten, dass der auf der Seite ist, dass der Cookie-Banner weggeklickt hat und so weiter und dann mal mit dem Pop-up kommen. So. Der Klassiker ist, was Brands immer machen, so 10% für erste Order.
Ich glaube, das ist das, was 99% aller Online-Shops haben. Und wenn ich schon Online-Shops analysiere, ist der größte Fehler, der Cookie-Banner ist da. Ich brauche hier auch 3-4 Sekunden, bis den Cookie-Banner angeklickt. Wenn dann schon im Hintergrund der Pop-up ist, das ist das Schlimmste für die Customer Experience.
Auch auf Mobile verdeckt es ja die ganze Seite.
Ja, und ich weiß gar nicht quasi, was mich in diesem Laden erwartet. Ja. Ihr wisst, ich mache gerne Offline-Ding. Das ist so, ich komme in den Laden rein und da steht schon jemand hier, 10%.
Ja.
Ich weiß doch gar nicht, was da abgeht. Und auch Horror für die Brand. Also
safe.
Total dummes Gefühl. Also macht da wirklich, guckt bitte alle eure Exit-Intents an, dass die nicht zu früh freuen. Ja. Aber jetzt weiter im Programm.
Dort hast du super viel Potenzial zu testen. Ich habe es letztens auf LinkedIn gepostet. Wir hatten einen Test, wo wir das wirklich auf Subscription zu Deckungsbeitrag aus Subscription runtergerechnet haben. Und wir haben da irgendwie 10%, 10 Euro auf 100 Euro, 15 Euro auf 150 oder irgendwie sowas. So eine Staffelung, wie ihr sie ähnlich habt, aber mit Eurobeträgen und so getestet. Und das war ganz unterschiedliches Ergebnis. Also erstens, nicht der größte Umsatz macht dann natürlich den größten Deckungsbeitrag. Und zweitens sind die Unterschiede auf Monatsebene dort irgendwie 20.000 Euro gewesen. Ne? So aufs Jahr gerechnet hast Wahnsinn. Du eine Viertel Mio, die du mehr Profit machst, weil du deine Rabattstruktur einfach anders staffelst. So, ne? Free Shipping funktioniert dort, Bundling oder so, ne? Dass du sagst, ey, Free Product bei, das ist das, was ich immer frage bei Brands, wenn wir irgendwie reinkommen und dann so, keine Ahnung, haben die irgendein Pflegeset, sagen wir, ihr würdet Pflegesets für Socken verkaufen, ne? Dann so ein Spray, damit die wasserdicht sind. Da frage ich, was ist euer EK dafür, ne? Und dann so, ja, keine Ahnung, 1,20 Euro. Ich so, ja, dann lasst das doch verschenken, statt 5 Euro zu geben.
Ja.
Das sind halt viel leichtere Sachen, um an die Leute zu kommen. Es lässt sich immer streiten, ob das inkrementeller Mehrwert ist, so, aber willst du es riskieren, dass der Kunde nicht kauft? In den Tests hat es immer den Revenue per User vergrößert, deswegen.
Wir haben auch viel Abi-Tests dazu gemacht.
Sind wir uns relativ sicher, dass es einfach gut funktionieren soll.
Jeder sollte hier, der zuhört, können wir auch, sage ich mal, Statement setzen, einen Exit-Intent haben.
Ja.
In Form mit verschiedenen Rabatthöhen oder Free Gifts und so weiter. Das ist sehr individuell, aber jeder muss es haben und man kann diesen Exit-Intent, das wissen auch viele nicht, kann man ja über Klaviyo auch direkt anlegen. Man braucht keine zusätzliche App oder so, sondern direkt in Klaviyo. Und wenn man diesen Test, den Jakob gerade angesprochen hat, sehen möchte, verlinken wir auch in den Shownotes. Dein LinkedIn-Beitrag, Jakob Gerzen, kann man auch gucken. Da postest du ja auch regelmäßig die ganzen geilen Tests, die ihr da macht. Weiter im Programm.
Wir haben einen Kunden, der hat sich sehr lange gegen den Exit-Intent gewehrt. Wollte ihn nicht. Falls er zusieht, weiß er nicht weiter. Wir haben es dann gesehen. Also der inkrementelle Mehrwert war wirklich da von dem Ding. Auch bei denen sehr hochpreisige Produkte und hat auch funktioniert. Das ist die eine Möglichkeit, in den Welcome-Flow zu kommen. Die andere ist über einen klassischen Footer-Subscribe. Ne? Du hast irgendwie im Footer dein, hey, melde dich zu meinem Newsletter an. Bei euch auch teilweise in der Seite integriert und so, weil wir wirklich Fokus hatten, viele Subscriber zu generieren. Dritte Möglichkeit ist dann, also der Welcome-Flow geht an Non-Purchaser, ne? Jetzt mal abgesehen vom Post-Purchase-Flow.
Also Welcome-Flow an Leute, die noch nicht gekauft haben und du willst die quasi, da ist die Intention, nicht jetzt wie tatsächlich Bond & Card war ja also abgebrochene Warenkorbe, die haben wir auch nicht gekauft, aber die waren schon ganz...
Die waren schon weiter in der Customer Journey.
Genau, also Welcome-Flow ist nochmal vorgelagert, sie hatten Interesse... Oder sage ich mal, waren in deinem Laden drin auf der Website, aber haben noch nichts in den Warenkorb gelegt. Also diesen weiter vorne, also musst du dann noch mit mehr Argumenten kommen. Und jetzt sehen wir ja gerade Exit Intent oder im Footer, kommt man in diesen Welcome Flow rein? Und welche dritte Möglichkeit gibt es noch?
Subscribe to Backend Stock. Also wenn jemand sich auf ein Produkt subscribet, was bei dir nicht on Stock ist, dann kann er gleichzeitig dabei auch sich zum Newsletter anmelden. Dann könnte das eine Möglichkeit sein, dort auch einen Welcome Flow zu triggern. So, ne? Den Flow selber, erste E-Mail, am besten ohne irgendwelchen Conditional Split davor oder so, weil das führt dann immer dazu, dass Klaviyo eine Minute oder zwei Minuten länger braucht.
Was ist ein Conditional Split?
Bei dem, also was man öfter sieht, ist, dass dann nach Subscribe in die Liste und Bestätigung Double Opt-in nochmal irgendeine Abfrage kommt, welche, was der User vorher irgendwie angeklickt hat oder welche Version er des Formulars bekommen hat. Und das führt dazu, dass Klaviyo dann ein, zwei Minuten länger braucht und dann braucht die E-Mail länger. Und dann sitzt der User da vor seinem Postfach und wartet und es dauert länger und du hast wieder Zeit abzuschweifen und abgelenkt zu sein. Ne? Das ist ja, wir haben ja viel, viel unkonzentriertere Menschen mittlerweile so. Deswegen musst du versuchen, top of mind zu sein und immer schnell zu sein. Deswegen sollst du dir selber keine Hürden in den Weg legen, sozusagen. Erste E-Mail, dann klassisch, gib dem User, was er will. Er hat sich für einen Discount subscribed, Discount im Banner am besten, im Betreff am besten, der Discount selber sollte schön fett sein. Am besten, dass der Button, den er klickt, direkt den Discount-Code anwendet, weil Shopify Mobile ist ein bisschen schwierig, einen Discount-Code einzugeben. Da musst du diese Bestellzusammenfassung runterdrücken und so. Also im Großen und Ganzen versucht, Reibungspunkte zu minimieren. Wo könnte der User ein Problem sehen? Ne? Ich habe es dir letztens geschrieben, auf die Mail von Belinda.
Ja.
Da stand zum Beispiel nicht drin, dass der Gutschein automatisch angewendet wird und dass im Warenkorb dann 15 Euro abgezogen werden oder 15%. Das sind also Fragen, weil du packst dann den Warenkorb und siehst dein Value und erst wenn du auf Checkout gehst, siehst du den rekalkulierten Wert. Das sind Reibungspunkte, die du eliminieren kannst und relativ easy, so indem du sagst, ey, passiert im Warenkorb. Je älter die Zielgruppe, baust du noch ein GIF ein von wo genau der Warenkorb ist sozusagen. Ne? Und dort auch wieder USPs, Produktinspirationen könnte man machen, kommt so ein bisschen drauf an, ne? Welche Reibungspunkte könnte der User noch haben. Aber diese erste Mail, die hat meist so zwischen 30-50% Placed Order Rate. Also da schon ein relativ hohes Kaufinteresse. Wenn du jetzt noch sowas wie eine Rabattpage hast, also wo Snox/Rabatt, wenn die Leute bei Google Snox/Rabatt eingeben, war damals die Tendenz, irgendwelche Gutscheinsammlerseiten und sowas, ne? Wovon die Hälfte nicht funktioniert. Leute sind schon im Warenkorb, wenn sie schon nach Gutschein suchen, werden frustriert und kaufen dann nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben damals dieses Snox/Rabatt aufgezogen, dort eine Sign-up-Form eingebaut, FAQ zum Discount, nicht kombinierbar, dies, das, alles, ne? Alle Infos dazu. Und dort sieht man dann, die haben einen viel höheren Kaufintent, da hast du teilweise so 60% Place-Order-Rate im Gegensatz zum Exit-Intent. Und damit so verschiedene Kopien der Welcome-Strecke, die man aber dann einzeln analysieren kann.
Heißt das aber nochmal für mich, ich gebe Snox-Rabatt ein und dann komme ich auf eine extra...
Keiner machen.
Dann bin ich in der Vergangenheit auf eine Page gekommen, wo ich quasi mich dann nochmal zum Beispiel für ein Newsletter anmelden kann und dadurch zum Rabatt komme.
Genau.
Okay.
Und das ist auch wirklich ein krasser Hack, weil bevor ich an den Corporate Benefits oder ein Gutscheinpony und wie die ganzen Seiten heißen, noch 5-10% Provision an die abgebe, mache ich es lieber auf der eigenen Seite. Ja. Und auch da Inkrementalität. So, soll ich wirklich das für meine eigene Brand machen? Ja, weil 5-10% deiner Käufer sind halt so in der heutigen Zeit so Rabatt-Junkies. Ja. Die gucken bei MyDeals, die googeln. Die werden nicht kaufen, bis sie keinen Rabatt bekommen haben. So, du musst ihnen dieses Erfolgserlebnis dann geben.
Ja.
Und bevor du den Kunde verlierst, gib ihm 10% Rabatt, dass er ordert. Weil die Marketingkosten, sage ich mal, dass er überhaupt kauft, hast du ja schon ausgegeben. Und das machen viele falsch. Also jeder, der hier zuhört, zuschaut, sollte unbedingt diese Marke plus Rabattseite machen. Und macht es, wenn ihr hier gerade zuschaut, macht es einfach mal mit eurer Brand. Gibt eure Brand ein plus Rabatt oder Gutschein und so. Ja. Und guckt euch mal die ersten 3-4 Sachen an. Oftmals wird sogar Google Ads draufgeschalten von irgendwelchen Deal-Seiten. Also das ist wirklich, dass es genug Wichtigkeit hat, war es mir nochmal wichtig, es anzusprechen, weil das viele, viele unterschätzen.
Auch Ownership der Customer Journey. Ne? Du schickst dir nicht zu einer Gutscheinsammlerseite oder focus.de/Gutscheine oder wie die alle heißen, ne? Sondern du hast hier auf einer eigenen Page, wo du nochmal lenken kannst. Du kannst auch Produkte einbauen, FAQs. Ist ein No-Brainer für mich auch. Ja.
Wir waren bei dem Thema Welcome Flows. Genau. Also die Leute kommen jetzt aus der unterschiedlichen Richtung. Exit Intent, diese Snox-Rabattseite oder im Footer. Kriegen dann alle quasi den Rabatt, wofür sie sich auch angemeldet haben. Die Hälfte bestellt grob.
Ja.
Was passiert mit der anderen Hälfte? Kriegen die nochmal 2-3 weitere Mails, so wie Bonden-Card?
Reminder und Umfrage wären so jetzt Standardlösungen erstmal. Ne? Wenn du nicht weißt, was du dort machen sollst, mach einen Reminder. Teilweise, jetzt kommt es so ein bisschen auf Produkte an, ne? Entweder nach 6 Stunden, teilweise am nächsten Tag. Aber wir wissen, es wird immer unwahrscheinlicher. Die zweite hat dann meist sehr geringe Placed-Order-Rates schon im Vergleich zur ersten. Und die dritte ist meistens eine Umfrage, die wir verschicken. Einfach nur, um wieder rauszufinden, okay, was sind die Gründe, wieso der Kunde nicht gekauft hat? Du hast dich für einen Rabatt eingetragen. Hat der vielleicht nicht funktioniert? Gab es technische Probleme? Waren die Produkte nicht verfügbar, die du dann kaufen wolltest? Ne? So, mit irgendeiner Intention ist der User ja rangegangen und das wollen wir rausfinden, um es zu verbessern wiederum. Ja. Das wäre so ganz klassischer Wake-up-Flow. Ne? Natürlich, du hast teilweise Brands, die haben dann so 18 E-Mails dort, ne, wo die ersten 30 Tage voll modelliert sind und so. 90% davon verdienen kein Geld. So. Und jetzt kommen wir so zu so einem Thema Deliverability. Willst du dir negatives Engagement in deinen Algorithmus bei den E-Mail-Providern spielen, weil du dort noch irgendwie 200 € rauskratzt? Ja, unnötig. Ja.
Vielleicht das nochmal zur Erklärung. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt von der, ganz grob gesagt, von der E-Mail-Adresse newsletter@snox.com Romy E-Mails schicken, dann am Anfang werden die zugestellt, aber wenn ihr jetzt merkt, okay, Romy öffnet die Mails nicht oder klickt sehr wenig und so weiter, dann fängt Romys Gmail-Account zu merken, okay, diese E-Mail-Adresse ist nicht so gut, so, die schickt viel Spam und zack, landen wir direkt im Spam-Ordner, sag ich mal. Das ganz vereinfacht gesagt. Und umso mehr diese
Spam ist ja noch okay. Wenn du bounced, dann kommt es noch mehr zu Problemen, weil dann kommst du in so eine Spirale, wo du schwieriger rauskommst bei denen.
Was heißt bounced?
Dass die E-Mail gar nicht zugestellt wird. Die wird vom Mail-Server von Gmail dann abgelehnt, weil die sagen, der verschickt spammäßigen Content. Weil das führt dann auch dazu, dass du jetzt, kurzer Exkurs, Deliverability, du hast deine Domain und deine IP, das sind so die zwei größten Einflussfaktoren von der technischen Infrastruktur und alles andere ist meistens dein Senderverhalten. Wie viel Trust genießt du bei den E-Mail-Providern? Werden deine E-Mails geöffnet, geklickt und so weiter? Das führt dann dazu, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, ob du zugestellt wirst oder nicht so. Ne? Wenn du jetzt Leute anstreifst, die seit 180 Tagen keine Mail geöffnet haben, zu 100.000, da wirst du heute wahrscheinlich bei diesem E-Mail-Provider keine E-Mail mehr zustellen können, weil er relativ schnell merkt, oh, hier schießt jemand auf eine super unengaged Zielgruppe. Die öffnen die E-Mails nicht, die klicken die nicht, die Hälfte von denen markiert die als Spam. Für heute war es das für dich zum Beispiel. Ne? Die E-Mail-Provider haben teilweise 24-Stunden-Fenster, da kommen E-Mails teilweise irgendwie 3 Wochen später an und so. Und jeder E-Mail-Provider tickt auch anders so. Deswegen ist das Thema Deliverability super schwer und super komplex und wir kaufen uns da auch immer wieder Dienstleistungen ein, um uns weiterzubilden, weil es wirklich, allein jetzt im April hatte Gmail und Yahoo eine Änderung, dass du plötzlich DMARC-Einträge brauchtest und so. Das sind so Einträge, die du in deinem Hosting machst, einfach nur um deine Domain zu authentifizieren, wie man mit Spoofing und sowas umgeht. Und wenn du die nicht gemacht hast, straft Yahoo und Gmail dich so ab, dass die E-Mails nicht mehr zugestellt werden. So, das heißt, das musste jetzt jeder gemacht haben bis irgendwie April. Genauso wie eine Dedicated Sending Domain. Also, dass du nicht mehr über so eine Shared Domain wie klaviyo.com verschickst, sondern wirklich über snox.com. Das sind so die Basics, die man beachten sollte. Aber Deliverability ist dann auch nochmal ein eigenes, komplexes Thema, wie E-Mail-Provider was handeln, in welchen Fenstern. Manchmal lohnt es sich auch, den Postmaster anzuschreiben und so. Haben wir schon wildeste Sachen gesehen und gemacht.
Also, dass es alle verstehen, das bedeutet, wenn ich 1 Million E-Mails raussende, dass die 1 Million Mails auch wirklich ankommen.
Ja.
Und eine Stufe, wie du gesagt hast, Spam oder gar nicht zugestellt. Ja. Am Anfang glaube ich, wenn ich jetzt gerade mit E-Mail-Marketing anfange, oder ist erstmal die ganzen Flows aufzusetzen, aber...
Flows sind meist gar nicht so das Problem. Kampagnen sind eher so das Problem, weil die kommen in Bulk-Sends und dann kommen beim E-Mail-Provider dort so 10.000 E-Mails an. So, ne? Und dann denkt er sich, okay, was mache ich jetzt damit? Ne? Könnte das Spam sein und so weiter. Bei den Flows ist es meistens, da ist Double Opt-in auch noch so ein Thema. Wenn User ein Double Opt-in bestätigt, hast du schon mal mehr Trust beim E-Mail-Provider. Deswegen sind Flows meist nicht das Problem, weil zeitliche Diskrepanz und sowas, Kampagnen immer ein Problem.
Ja. Also deswegen sagst du ja, muss man extrem aufpassen. E-Mails kosten zwar nichts in dem Sinne, aber sage ich mal, der Downside ist, wenn man viele unrelevante E-Mails rausschickt, werdet ihr irgendwann von den Postfächern der Kunden quasi gesperrt. Deswegen startet erstmal, aber wenn man eine gewisse Größe hat und wenn man zuhört und sich ertappt gefühlt hat, als du gesagt hast, hey, 18 Mails allein im Welcome Flow, dann solltet ihr entweder mit Jakob mal reden oder anderen Experten, weil das kann ein großer Hebel sein.
Safe. Vor allem, weil es der erste Kontakt ist, ne? Das erste Signal, was der E-Mail-Provider von dem User bekommt. Und wenn dann viel Irrelevantes dabei ist oder das Schlimmste, was passieren kann, ist Marktless-Spam. So, weil die Ratio, die darf irgendwie unter 0,03% sein. Ansonsten sagt Gmail, okay, das war's für dich.
Ein ganz großes und wichtiges Thema. T-Online.
Ja.
Bei Klaviyo.
Ja.
Hat jeder das Problem. Ja. Also, wie und ob kann man ja dieses Problem überhaupt lösen? Also, Problem ist konkret, wenn ich mich mit romi@t-online.de anmelde, auch Bestellbestätigung oder sonst was, wenn das meine Mail ist, kriege ich keine Mails oder sie landen sofort im Spam.
Ja.
Kann man das irgendwie lösen?
Ja.
Oder nicht?
Ja.
Wie?
War ganz lange ein Problem, weil Klaviyo verschickt über Shared IPs. Das heißt, wenn du am Anfang eine kleine Brand bist und du willst E-Mails zustellen, dann lohnt es sich noch nicht, eine eigene IP zu haben, über die du versendest, sozusagen.
Heißt, ich habe wieder @klaviyo.
Nee, du wirst, das Sending Domain ist das eine IP, das andere. Du wirst einfach in einen Pool mit anderen Versendern geschickt. Und Klaviyo kümmert sich um die Maintenance sozusagen der IPs. T-Online mag keine Shared IPs. Die sagen, wir hatten mit Klaviyo in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen, deswegen Shared IPs machen wir nicht. Der einzige Weg ist, auf eine Dedicated IP zu switchen. Wenn du 100.000 E-Mails im Monat mindestens verschickst, das ist das, was Klaviyo dir sagt, und mindestens irgendwie $450 im Monat bei Klaviyo lässt, kannst du eine Dedicated IP beantragen, durchläufst dann einen Warm-up-Prozess, wo du die IP aufwärmst. Dabei werden zwischen Shared und Dedicated immer mehr das Verhältnis geswitcht sozusagen. Am Ende schreibst du T-Online-Postmaster und sagst, könnt ihr bitte meine IP-Experience resetten? Wir haben jetzt eine neue IP, das ist der Kunde, hier ist das Impressum, wir sind legitimate Sender, so nach dem Motto.
Das ist quasi wie so ein Add-on in Klaviyo. Was ich auch
das für 650. Musst du mit dem Support machen. Nee, das gibt es nicht offiziell irgendwie. Du musst
aber den
Support
ersten
schreiben.
Schritt mit der Dedicated IP.
Ja, das musst du selber bei Klaviyo anfragen. Ja, das ist, wir haben, ich glaube, vorletztes Jahr oder so ist das so in den Markt gekommen. Ah, Klaviyo erlaubt es jetzt schon ab 100.000 Mails pro Monat. Und dann haben alle eigentlich angefangen, langsam auf Dedicated IP zu switchen.
Kann man, wenn man jetzt zuhört und sagt, boah, what the fuck, das hört sich kompliziert an, kann man dir schreiben, um dieses Problem zu lösen auf LinkedIn?
Genau. Ich habe so einen kleinen Guide, da steht, den ich für mein Team gemacht habe. Den kann ich gerne zur Verfügung stellen. Und wenn man's
den packen wir in die Shownotes. Das ist doch ein geiler Hack.
Und wenn man es mit uns machen will, wir haben es bei Pure Late zum Beispiel gemacht, weil je größer du bist, desto mehr Risiko hast du natürlich, deine Reputation bei den E-Mail-Providern zu verschlechtern oder verschlimmbessern durch die Dedicated IP, weil jetzt bist du komplett selber verantwortlich. Dann ziehen wir bei den größten Brands meistens ein Inbox-Testing-Tool dazu, wo wir so Seed-Listen haben. Das heißt, da sind dann 10 E-Mails von Gmail, 10 E-Mails von Yahoo, 10 T-Online. Und dann gucken wir regelmäßig, wie wir performen. Und diese Software, die wertet dann alles aus. Und dann machen wir meistens einen Seed-Listen-Test vor einer Kampagne, nach einer Kampagne und gucken, okay, wie hat die jetzt negativ unsere Deliverability geinfluenced. So. Ja.
Schaffen wir noch, wir haben noch so 5 Minuten, sage ich mal, schaffen wir noch einen Flow. Wir haben jetzt Winback, Winback hatten wir nicht. Ja. Wir hatten Welcome Flow, ja. Post-Purchase hatten wir, Bonding Card. Jetzt hätten wir noch Winback oder Browse Abandon. Was sagst du, ist besser und wichtiger?
Browse Abandon funktioniert witzigerweise in Nischen besonders gut. Bei jedem Tierprodukt funktioniert ein Browse Abandon. Also,
was ist Browse Abandon?
Browse Abandon ist, mein Klaviyo-Cookie ist gesetzt, weil ich entweder eine E-Mail geklickt habe oder bei euch auf der Webseite mich registriert habe und dann noch die Cookie-Lifetime da ist und ich gucke mir ein Produkt an. Das heißt, ich bekomme ins Klaviyo ein Viewed Product Event und wir wissen ganz genau, welches Produkt der User angeguckt hat. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Flow aufzuziehen. Je älter die Zielgruppe, dann muss man ein bisschen anders machen, weil die ältere Zielgruppe reagiert relativ allergisch, wenn du denen sagst, hey, du hast dich für folgendes Produkt interessiert, schau mal, wir haben es hier nochmal für dich. Ich sage dann, Big Brother und verfolgen mich auf jeden Klick und so weiter. Ne? Das ist dann immer problematisch. Dann empfehlen wir meistens, lass es wie eine Kampagne aussehen. Sag nicht, dass der User ein Produkt angeschaut hat, sondern verschick wie eine normale Kampagne und der User durch den, weil du top of mind bist, weil er gerade das Produkt angeguckt hat vor einer Stunde oder vor zwei, der wird dann höchstwahrscheinlich wieder sich mit dir beschäftigen. So. Und dann kannst du wieder gucken, wie viele Produkte hat der User angeschaut. Du kannst splitten quasi nach über 5 Produkte angeschaut oder genau 1. Ne? Wenn er genau 1 angeschaut hat, dann kannst du auf das Produkt genauer eingehen. Wenn er über 5 angeguckt hast, dann kannst du dem vielleicht auf eine Collection-Page schicken und sagen, ey, du brauchst noch ein bisschen Überblick oder wieder Stoffmuster oder whatever. Ne? Ist wieder Strategie ein bisschen, aber Browse Abandon auch meistens eine E-Mail, dann noch ein Reminder und dann reicht so.
Okay. Ja. Hast du es verstanden, was Browse Abandon ist?
Ja.
Okay. Weil das ist mit der spookieste Flow, den es eigentlich gibt. Weil du hast
Booking.com, daher kennt man den, glaube ich, am meisten. Oder von Airbnb. Du guckst Airbnb in Kapstadt an so und dann wirst du 4 Tage lang penetriert mit Airbnbs in Kapstadt.
Vor allem Notifications. Dass mir immer gesagt wird, ich habe das Hotel angeguckt, ob ich jetzt nicht doch buchen will.
Und du hast dich in dem Moment gar nicht groß eingeloggt. Also das finde ich immer das Verrückte. Also du kaufst bei Snox.com, hast du, sage ich mal, vor 2 Wochen was eingekauft. Jetzt bist du nach 2 Wochen wieder auf der Website. Ich habe mich nicht eingeloggt, gar nichts gemacht. Auf einmal kriege ich eine Mail, genau die Boxershorts in der Farbe. Und du denkst halt, ich habe mich doch gar nicht eingeloggt. Ich habe nichts gemacht, aber durch dieses Cookies setzen. Deswegen ist es, sage ich mal, für viele spooky.
Ja.
Browse, Abandoned haben wir geschafft. Vielleicht schaffen wir noch Winback.
Nee, ich mache lieber einen anderen Quick-Tipp.
Okay.
Anderer Quick-Tipp, hinterfrag deinen Support. Was ist die meistgestellteste Frage bei euch? Und versucht das zu automatisieren und zu lösen, dieses Problem. Bei euch war es das Thema Parcel-Tracking, ne? Wo ist mein Paket? War 50% der Anfragen Lösungen eingeführt, alle Flows aufgebrochen. Allein deswegen lohnt sich dann die Lösung meistens, ne? Und deswegen, sprich mit deinem Support, was schreiben uns die Leute am allermeisten? Was ist die größte Frage und wie können wir das vielleicht automatisiert lösen? Ganz oft ist es Anwendungsfehler bei den Produkten oder irgendwie sowas, dann kannst du das im Post-Purchase lösen. Zahlungsanbieter und so weiter. Kannst du alles lösen. So. Das ist, glaube ich, ein Quick-Tipp für alle Brands, der irgendwie Sinn ergibt.
Dann lass uns doch nochmal zusammen Fazit ziehen.
Ja.
Was, ich fange jetzt mit E-Mail-Marketing an, beziehungsweise bin schon dabei, aber ich habe jetzt mal vollen Fokus auf E-Mail-Marketing. Ja. In welcher Reihenfolge gehe ich das ganze Thema an? Was machst du als erstes?
Ja, du baust zuerst die 4 Basic Flows, ne? Irgendwie Abandoned Cart, Post-Purchase, Browse Abandoned und Welcome. So.
Ja.
Als nächstes fängst du an, wöchentlich Kampagnen zu verschicken.
Jeden Samstag machen wir es. Bei uns, das ist der Quick-Tipp, samstags, wir haben viel getestet.
Ja.
Samstags Kampagnen, jeden Samstag geht eine Kampagne raus mit Smart Sending auch an. Das heißt, Klaviyo sagt, wann der beste Zeitpunkt ist.
Nee, das nicht. Nee? Smart Sending ist, dass wenn du eine E-Mail in den letzten 16 Stunden bekommen hast, du keine bekommst.
Ah, okay. Ja,
das andere benutzen wir nicht wegen Reputationszwecken. Weil die E-Mail-Provider sollen einen Bulk-Send von uns mit positivem Engagement bekommen, sozusagen, und das nicht so aufgesplittet. Gibt es auch wieder verschiedene Theorien zu, aber nutzen wir. Bin ich der Meinung, bei Snox nicht mehr.
Ey, so tief bin ich nicht drin, aber sagen wir einfach mal grob, jeden Samstag geht eine Mail raus.
Ja.
Und das, sage ich auch zu eigentlich allen, auch bei uns im Internet, schick jeden Samstag eine Mail raus. So, die Leute unsubscriben dann nicht krass, sondern einmal die Woche mindestens eine Kampagne rauszuschicken, lohnt sich. Ja. Und allein das ist so quick and dirty.
Ja.
Also das ist eine super einfache
Fleißarbeit, kann jede
aber
Brand
bringt
selber
direkt
machen.
Profit. Ja. Was der dritte Schritt
an? Dann fängst du an, dich mit Datenanalysen zu beschäftigen, sage ich mal. Du guckst, okay, welche Produkte werden zusammengekauft, welche nacheinander, was sind so die Timings und fängst an, so aus dem Basic Flow Setup, sage ich mal, durch A-B-Testing und Datenanalysen herauszuwachsen und wirklich dein eigenes Setup zu bauen, so, ne? Was dir nicht irgendwie jemand anderes mal zusammengeschustert hat, sondern du fängst wirklich an, ein komplexes Setup, was auf deine Brand angepasst ist, zu bauen. Wenn du Stoffmuster, Probiersets oder irgendwie sowas hast, dann sollte das auf jeden Fall in Schritt 1 mit rein. Weil das ist ein No-Brainer, da eine dedicated Customer Journey zu haben und Follow-up zu machen. A-B-Testing. Und dann fängst du an, dich mit so Themen wie Segmentierung, granulares A-B-Testing an zu beschäftigen und so. Aber da bist du meistens entweder 8 Figures oder hohe 7 Figures. So. Dann sind das so Themen. WhatsApp wird dann relevant, Mails, also Postmailing wird relevant, ne? Zendesk-Integration, Parcel-Integration, diese ganzen Themen. Man versucht dann wirklich ich verschicke E-Mails, wie baue ich ein Kunden-CRM auf, ne? Wenn du dann wirklich hoch 8-stellig bist, so, oder Anfang 8-stellig geht's auch schon mit Loyalty-Programm los meistens. App ist dann so Endlevel, glaube ich. Ne? Und App mit Klaviyo und CRM zu integrieren, dann so wirklich die höchste Stufe, wo du, ich persönlich kenne ganz, ganz wenig Brands, die da irgendwie ein super, super sophisticated, sauberes Setup haben, wo alles miteinander spielt. So. Ihr seid auf dem Weg dazu.
Wir sind auf dem Weg. Wir sind, sage ich mal, mit in der letzten Stufe.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie viele Leute hier zuhören, die das interessiert. Deswegen, wenn ihr Lust habt auf eine Folge mit Jakob nochmal, wo wir sagen, auch uns stark auf die letzteren Stufen zu konzentrieren. Wie integriert man geil Loyalty?
Ja.
Wie WhatsApp kombinieren mit E-Mail-Marketing. So, also das ist fortgeschritten, sage ich mal, Brands ab 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Ja. Dann schreibt dem Jakob direkt auf LinkedIn, schreibt eine Nachricht, wir wollen diese Folge haben. Dann kommt er nochmal her und wir machen die Folge, wie das so Endlevel-CRM ja. ist. Jetzt war es, sage ich mal, wenn du keine 10 Millionen Euro Jahresumsatz hast, dann musst du es schaffen, diese, sage ich mal, die Flows und jeden Samstag diese Kampagne zu machen. Das Safe. Musst du hinbekommen, das ist Fleißarbeit, das ist nicht zu komplex.
Es gibt genug Anleitung.
Genug Anleitung dafür. Ja. Meldet euch bei Jakob, More Conversions, die setzen das gerne auch für euch um. Und deswegen vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung und dass ich wieder hier sein durfte nach 3 Jahren.
Vielleicht jetzt schneller mit dem Endlevel CRM Podcast nochmal.
Dankeschön.
Ciao, ciao. Ja.